Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wann ist das mit Corona eigentlich vorbei? Das fragt ihr euch bestimmt ab und zu mal zwischendurch. Wir fragen uns das auch. Und auch Wissenschaftler, die stellen sich diese Frage. Also es ist ein Auf und Ab. Das sagt zum Beispiel Dirk Brockmann. Der ist Physiker, einer derjenigen, die Modellrechnungen machen, um zu zeigen, wie sich Corona verbreitet. Und er hat diesen Moment bzw. diese Frage schon auch erlebt.
Das betrifft mich auch als Mensch. Und ich will auch als Wissenschaftler, das ist natürlich ganz egoistisch, auch mal wieder was anderes machen, als immer nur Corona und so. Das ist halt ja auch nicht so richtig wirklich, sagen wir mal, spannend als Wissenschaftsgebiet.
Naja, also zumindest dann, wenn man sich eben seit vielen Monaten ausschließlich und nur damit beschäftigt. Ich habe versucht, mit Dirk Brockmann in Richtung 2021 zu gucken. Was könnte da auf uns zukommen im neuen Jahr? Viele fixieren sich ja eben jetzt auf den Impfstoff, ne? Wird das reichen oder müssen wir vielleicht noch viel mehr machen? Antworten im frischen Podcast vom Update heute am Mittwoch, den 23. Dezember. Außerdem kümmern wir uns ums Schenken. Ja, ja, die Geschenkeorgie Weihnachten, ne? Morgen geht's los. Und klar, Schenken ist schön, die anderen freuen sich. Machen wir das wirklich deshalb oder ist es auch egoistisch, weil wir uns dann besser fühlen? Ich habe drüber gesprochen mit Janina Steinmetz, die ist Konsumentenpsychologin.
Vielleicht ist das, was weniger toll aussieht oder überhaupt nicht überraschend ist, vielleicht das, womit man da langfristig am meisten anfangen kann. Und dass ich als Schenkender vielleicht auch ganz tolle, überraschende Sachen setze und der Beschenkte sich denkt, eigentlich wäre mir ein Toaster lieber gewesen.
Ausführliches Interview mit ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön. Und weil das für vor Weihnachten erstmal die letzte Podcast-Ausgabe vom Update ist, wünsche ich euch jetzt erstmal schöne, hoffentlich friedliche und auch gemütliche Weihnachtsfeiertage.
Deutschlandfunk Nova.
Wann ist dieser ganze Kladderadatsch eigentlich endlich vorbei? Also Corona und alles, was damit zusammenhängt, ne? Fragt ihr euch, fragen wir uns alle. Was jetzt schon klar ist, die Pandemie wird auch im neuen Jahr ein Teil unseres Lebens sein, ob wir das nun gut finden oder nicht. Was da im kommenden Jahr auf uns zukommen könnte, wir versuchen einen vorsichtigen Blick nach vorne und das machen wir mit jemandem, der sich gut auskennt mit Prognosen und auch mit Modellierung, und zwar mit Professor Dirk Brockmann. Er leitet den Bereich epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut. Herr Brockmann, bis zum 10. Jahr gilt ja der aktuelle Lockdown. Wo müsste die Infektionszahl denn liegen, damit man aus Ihrer Sicht sagen könnte, wir können wieder lockern?
Also da gibt es ganz klare Ziele. Wir müssen halt die Inzidenz, das heißt also die Fälle pro Woche pro 100.000 Einwohner, die jetzt extrem hoch ist, wieder runterbringen auf ein Niveau, was wir zum Beispiel im Sommer gesehen haben. Also unter 50 oder 35, es gibt da so Schwellwerte, aber das ist halt einen guten Faktor 10 kleiner, als es jetzt ist. Das muss unbedingt erreicht werden, weil in so einer Situation man dann viel besser mit der Pandemie umgehen kann, aufgrund vieler Gründe.
Und das heißt, wenn wir das nicht schaffen, dann ist auch eigentlich schon klar, dass das mit dem 10. Januar auf jeden Fall verlängert wird, also der Lockdown.
Ja, ich halte das für sehr optimistisch, an diesem Datum festzuhalten. Also bis dahin die Fallzahlen, die ja jetzt sehr hoch sind und auch nochmal gestiegen sind, trotz softem Lockdown. Und wir müssen auch erst nochmal sehen, ob dieser härtere Lockdown sich durchsetzt. Das ist eher unwahrscheinlich, dass die Fallzahlen bis dahin so stark runtergegangen sind. Also da muss man wahrscheinlich noch länger dran arbeiten, dass die runtergehen.
Versuchen wir mal ein bisschen weiter vorauszuschauen auf den 27. Dezember, also das ist in 4 Tagen. Dann soll es losgehen mit den ersten Impfungen in Deutschland. Können diese ersten Impfungen in den nächsten Wochen überhaupt ja nennenswert weitere Neuinfektionen verhindern?
Ja, also da muss man sich genau klar machen, was dann passieren wird. Natürlich ist es erstmal total super, dass die ersten Menschen geimpft werden und damit eine Immunität bekommen. Aber wir reden ja von einem Land von 80 Millionen Menschen circa und wir müssen substanziellen Teil der Bevölkerung impfen, damit Herdenimmunität herrscht. Das heißt, das geht nicht so von heute auf morgen. Und dann können verschiedene andere Dinge passieren. Also zunächst mal ist es natürlich super, wenn immer mehr Leute immun sind durch die Impfung. Aber es kann dann natürlich auch passieren, dass durch die Impfung oder durch diesen Impf-Rollout, wie wir das so oft nennen, natürlich die Leute auch noch hoffnungsvoller werden und sich wieder normaler verhalten. Und dann könnte es sogar sein, dass dann die Fallzahlen wieder hochgehen. Also das ist ein sehr komplexes Wechselspiel zwischen der Dynamik der Pandemie, unseren Verhaltensänderungen und jetzt auch noch den Impfungen, die kommen. Aber im Endeffekt und langfristig wird es natürlich auch sichtbar sein, dass immer mehr Leute dann immun sind.
Also idealer Zustand wäre jetzt mal aus dieser rein wissenschaftlichen Sicht betrachtet, die Menschen würden sich impfen lassen, wir hätten irgendwann eine Herdenimmunität, aber bis wir die erreicht hätten, müssten alle immer noch sehr, sehr vorsichtig sein und sich an die gängigen Maßnahmen halten, also Abstand, Maske, regelmäßig Hände waschen und so weiter.
Das ist korrekt. Also am besten wäre es, wenn wir parallel zu den Impfungen, die ja kommen werden, die Fallzahlen dennoch durch unsere Kontaktreduktion wieder in einen akzeptablen Bereich reinführen können, auch bundesweit. Und dann in diesem Zustand mit den Maßnahmen, auch mit dem normaleren Leben, was wir dann ja machen können, weil wir die Kontaktrückverfolgung machen können, dann nach und nach immer mehr Leute geimpft werden. Und dann wird sich das dann mittel- bis langfristig dann auch entspannen, die ganze Situation.
Aber das heißt auch von so einer Herdenimmunität durchs Impfen oder auch durch Menschen, die eben schon mal infiziert gewesen sind, davon gibt es ja mittlerweile nun auch einige in Deutschland, davon sind wir dann wahrscheinlich doch immer noch ein Stückchen entfernt oder ein gutes Stück.
Ja, wenn wir Herdenimmunität ist ja immer so die Anzahl die Größe der Population oder der Teil der Population, die immunisiert werden müssen durch eine Impfung oder eben durch eine natürliche Immunität, das heißt, wenn sie die Krankheit hatten. Und das ist immer so in der Größenordnung von 60%, so da gibt es plus minus ein paar Prozent, kann man das in etwa abschätzen. Und das ist ja immer noch ein Riesenteil der Population. Und da muss man sich halt ausrechnen, wie viele Menschen man jeden Tag impfen kann. Und dann kann man das relativ leicht abschätzen, wie lange das dauern wird, ehe dieser Teil, also sozusagen diese Durchimpfung erreicht wird. Das kann also auch dauern.
Ich komme nochmal zurück auf das, was Sie eben schon gesagt haben, also dass Sie ja glauben, dass dieser 10. Januar mit Lockdown, dass es dann vielleicht danach vorbei ist, dass das schon sehr optimistisch geschätzt sei. Sie rechnen eher nicht damit. Womit rechnen Sie denn? Also wie lange werden wir im kommenden Jahr noch mit diesen AHA plus L-Regeln leben müssen?
Also die erste Frage erstmal, bis wann wird es dauern, bis die Fallzahlen wieder in einem annehmbaren Bereich sind, also unterschwellig sozusagen. Das kann noch echt lange dauern, weil wir auch noch nicht wissen, was jetzt Weihnachten passiert. Was bedeutet das? Wir sehen halt in den Verhaltensstrukturen der Menschen, dass sie die Kontakte reduziert haben, im weichen Lockdown um die 40%. Wir brauchen aber deutlich mehr.
Und im harten Lockdown, wie viel Prozent bräuchten wir, wenn 40 nicht genug war?
Also da hat man so Richtwerte aus anderen Ländern, die aus einem starken Anstieg rausgekommen sind. Irland und Belgien hatten eine Reduktion von 60%. Auch in unserer ersten Welle hatten wir auch diese Art von Reduktion. Und es kann sogar sein, dass wir noch mehr brauchen, weil wir jetzt im Winter uns befinden und auch noch Weihnachten hinzukommt, weil da ganz andere Kontakte stattfinden. Also das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen, aber es sieht momentan gar nicht danach aus, als würden wir uns in einem Abschwung befinden. Und deshalb halte ich diesen 10. Januar für völlig unrealistisch, was den natürlichen Rückgang der Fallzahlen angeht, aufgrund unserer Kontaktreduktion. Das sehen wir einfach nicht.
Ja, Herr Brockmann, schauen wir mal, wie es nach den Feiertagen und im neuen Jahr dann sein wird. Danke auf jeden Fall schon mal an Sie, dass Sie hier versucht haben, mit uns ins kommende Jahr zu blicken, was Corona und die Verbreitung des Virus angeht. Professor Dirk Brockmann, er leitet den Bereich epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut. Lieber Herr Brockmann, danke fürs Gespräch. Bleiben Sie gesund, schöne Feiertage.
Sie auch, Ihnen auch. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen im Moment sehr, sehr viel über den Impfstoff gegen Corona. Also wann geht's wo los, wer wird zuerst geimpft und so weiter und so fort. Unter den Muslimen auf der ganzen Welt hat es kurz Irritationen gegeben, weil es hieß, dass in den Impfstoffen möglicherweise Gelatine drin sein könnte. Und das wird ja aus Schwein gemacht und Schweinefleisch ist im Islam verboten. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ist denn in den Corona-Impfstoffen jetzt wirklich Gelatine drin?
Also in dem von BioNTech und Pfizer, der ja für Deutschland zugelassen ist und auch in vielen anderen Ländern, in dem sind keine tierischen Stoffe drin. Das hat der staatliche Gesundheitsdienst in Großbritannien, der NHS, vor ein paar Tagen klargestellt, weil in Großbritannien gab es diese Diskussion unter Muslimen auch. Da hieß es, möglicherweise ist da Schweinegelatine drin. Aber der NHS hat klargestellt, in dem Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech, der in Großbritannien ja schon eingesetzt wird seit einer Weile, sind keine tierischen Produkte drin, also auch keine Gelatine. Die Hersteller wissen auch, dass Inhaltsstoffe für religiöse Gruppen wichtig sind und auch die Firmen Moderna und AstraZeneca haben schon zugesagt, dass auch sie keine Gelatine verwenden.
Wie ist denn dieses Gerücht überhaupt aufgekommen?
Na, es kommt eben schon vor, dass in Impfstoffen Gelatine drin ist. Das wird als Stabilisator eingesetzt, damit beim Transport oder bei Temperaturschwankungen nichts passiert mit dem Stoff. Aber das wurde in den letzten Jahren schon reduziert, weil nämlich Hühnerei, was auch oft drin ist, und Gelatine beide allergische Reaktionen auslösen können. Ist zwar selten, aber das will man verhindern. Deswegen wird Gelatine eh nur noch selten verwendet mittlerweile. Aber als es dann um den Corona-Impfstoff ging, kamen eben unter anderem in Großbritannien, auch in anderen Ländern, Gerüchte auf, dass auch in Corona-Impfstoffen Gelatine drin ist. Ein Mediziner von der britischen Islamischen Medizinvereinigung hat in einem Interview gesagt, das sei Falschinformation und sehr gefährlich, weil das dazu führen könnte, dass Muslime sich dann nicht impfen lassen.
Sind denn Impfstoffe oder andere Medikamente, in denen Gelatine drin ist, sind die für Muslime generell verboten?
Also in mehreren Ländern wurde von islamischen Gelehrten klargestellt, dass Schweinegelatine nicht verboten ist. Und zwar dann nicht, wenn es nicht anders geht. Also wenn Gelatine in Medizin drin ist und es nicht anders geht, dann sei das was anderes als Gelatine zu essen. Also falls Schweinegelatine in einem der neuen Corona-Impfstoffe drin sein sollte, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen, bei dem das tatsächlich so ist, dann wäre dieser Impfstoff für Muslime trotzdem aus religiöser Sicht erlaubt, weil es darum geht, die Gesundheit zu schützen. Und weil die Gelatine in dem Fall als nötige Medizin eingestuft wird. Und das hat zum Beispiel heute auch der Fatwa-Rat der Vereinigten Arabischen Emirate beschlossen.
Naja, und es ist ja auch nicht nur für Muslime interessant, ob in Medikamenten Gelatine drin ist oder eben nicht, ne?
Ja, genau. Also für orthodoxe Juden ist das auch wichtig. Da gilt auch bei der Medizin eine Ausnahme. Da heißt es, solange die Gelatine gespritzt wird, also der Impfstoff, und nicht gegessen wird, ist das okay. Es gab auch Diskussionen unter Veganerinnen und Veganern, eher am Rande wegen der Gelatine, aber hauptsächlich wegen der Tierversuche für die Corona-Impfstoffe. Die britische Vegan Society hatte gesagt, Tierversuche bei der Impfstoffentwicklung sind zwar nicht gut und sollten verhindert werden, wenn es geht, aber am Ende sei es eben doch wichtiger, gefährliche Krankheiten zu bekämpfen. Und auch die Katholiken haben sich geäußert. Bei denen geht es nicht um Gelatine oder Tierversuche, sondern die sehen es als ethisch bedenklich, dass in der Forschung bei manchen Impfstoffen Zelllinien von abgetriebenen Föten benutzt werden. Aber auch da hat der Vatikan vorgestern erklärt, bei Corona-Impfstoffen wäre das ethisch vertretbar, weil der Impfstoff wichtig sei. Also alle Glaubensgemeinschaften erlauben Corona-Impfstoffe, auch falls sie gegen bestimmte Regeln verstoßen oder verstoßen würden.
Unter Muslimen, aber auch in anderen Religionsgemeinschaften wurde darüber diskutiert, was in Corona-Impfstoffen drin sein darf. Muslimische Gelehrte sagen, es dürfte theoretisch auch Schweinegelatine drin sein. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Manchmal habe ich wirklich ein bisschen Angst vor meiner Redaktion. Vor allem, wenn ich weiß, wir spielen jetzt, Achtung, das große Kartoffelquiz. Und der Mann, der da hinten schon immer die ganze Zeit so vor sich hin lächelt und lacht, das ist Martin Krinner, unser Nova-Reporter. Was gibt's denn da zu lachen, Martin? Ist es ja wohl berechtigt, dass ich Angst habe an dem Punkt?
Ja, natürlich ist es berechtigt, aber du musst keine Angst vor mir haben. Du musst es Angst vor dem Quiz haben, natürlich.
Okay, also Martin Krinner ist da, unser NOVA-Reporter, und ist ja wohl klar, warum wir gleich hier irgendwie über Kartoffeln sprechen, weil Würstchen und Kartoffelsalat ist natürlich immer noch der Klassiker an Weihnachten. Also da können sich Ente, Gans, Raclette oder Fondue noch so sehr anstrengen. Der schöne, klätschige Kartoffelsalat mit einer ordentlichen Brühwurst steht morgen bei 33% der Menschen in Deutschland auf dem Tisch. So, und das heißt für euch, ihr braucht natürlich ein paar Fakten zum Angeben, ja, wenn ihr da schön vor der Kartoffel sitzt. So Martin, jetzt musst du mir nochmal erklären, was willst du jetzt von mir?
Genau, es gibt jetzt ein Kartoffelquiz. Ich habe so ein paar kuriose, witzige, überraschende Fakten zusammengestellt rund um die Kartoffel. Und ich will mal ausprobieren, wie es denn mit deinem Wissen um die Kartoffel aussieht.
Oh ja, okay, gut. Ich bin bereit. Leg gerne los.
Okay, erste Frage. Jetzt wir starten erstmal mit dem Fachbereich der Biologie. Es gibt ja Leute, denen ist die Kartoffel generell einfach ein bisschen zu langweilig. Ich gehöre da ehrlich gesagt auch dazu. Und die haben dann vielleicht Bock, die Kartoffel mit anderen Pflanzen zu kreuzen.
Aha.
Und zwar nicht nur mit anderen Kartoffelsorten, sondern tatsächlich mit ganz anderen Gemüsearten. Das geht also wirklich tatsächlich. Mhm. Allerdings nicht mit jedem Gemüse. Und ich lese jetzt ein paar Gemüsesorten vor und du sollst rausfinden, mit welchem Gemüse kann ich erfolgreich eine Kartoffel kreuzen.
Oh Gott, ja, mach mal.
Geht das erstens mit der Gurke, da käme dann eine Gurkoffel raus. Geht das zweitens mit der Bohne, da wäre dann das Ergebnis eine Kartone. Geht das drittens mit der Tomate, das wäre dann ein Tomtato, der da rauskommt. Oder geht es mit der Aubergine, da hätten wir es dann mit einer Kartine zu tun. Was meinst du, mit welchem funktioniert?
Ganz ehrlich, ich finde alle Namen sensationell. Von den Namen her könnte es alles werden, meinetwegen. Das Bohnending, sag nochmal, wie würde das heißen?
Die Kartone.
Kartone. Ich entscheide mich dafür. Wahrscheinlich total falsch.
Ja, das war leider total falsch. Also richtig wäre die Tomate gewesen. Mhm. Was es tatsächlich gibt, ist einen sogenannten Tomtatenstrauch. Das kann man sich dann vorstellen wie ein Gewächs, wo oben oberirdisch tatsächlich ganz normale Tomaten wachsen. Ja. Unterirdisch wachsen aber relativ normale Kartoffeln und die kann man dann auch beide ernten und beides essen. Wie es schmeckt, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert.
Tomtate. Okay, Martin, habe ich was dazu?
Tomtato.
Da habe ich was dazugelernt, wäre also das Ding, wenn man die Kartoffel mit der Tomate kreuzt. Okay, habe ich schon mal einmal Angeberwissen abgespeichert, ihr hoffentlich
auch. Genau, Moment,
auch.
Die Redaktion hat mir gesagt, ich soll mir notieren, was du weißt und was du nicht weißt. Ich mache einen Strich bei Minus.
Ja, das ist wichtig. So, okay. So, bitte, ich bin bereit für die nächste Quizfrage.
Nächste Quizfrage. Mhm. Jetzt geht es um Dialekte hin zur Sprachwissenschaft. Die Kartoffel wird ja schon seit Ewigkeiten in Europa gegessen. Und wenn man jetzt sich nur den deutschen Sprachraum anschaut, da gibt es sehr viele verschiedene Dialektwörter für die Kartoffel. Und ich lese dir jetzt mal 7 Dialektworte vor. Mhm. Und eine davon hat sich aber darunter gemogelt. Die ist falsch. Die habe ich mir ausgedacht.
Aha, okay, ja.
So, bereit?
Mhm.
Die Kartoffel wird auch genannt Tüffel, Knädel, Grumbiere, Gammler, Boderbierder, Pomperl, Nudel oder mein Favorit, Erdbumser.
Ist auch mein Favorit. I love it. Ja gut, am logischsten finde ich, klingt jetzt Nudel. Jetzt sagst du wieder, ist falsch, Sonja, leider. -2 dann schon auf dem Tacho, ne?
Ja. Sorry, -2.
Ich hasse solche Spiele. Aber ich liebe sie auch. Es ist beides. Okay, sag also, mal, was ist es gewesen?
Ich hätte ja gedacht, dass du den Erdbumser nimmst, aber der ist es nicht. In der Nähe von Eichstätt nennt man die tatsächlich so. Runtergemogelt habe ich den Gammler. Also der war falsch. Ah. Aber ich würde sagen, wir gehen zur dritten Aufgabe.
Unbedingt.
Jetzt geht es nämlich um die Geschichte der Kartoffel. Ja. Die Kartoffel kommt ja ursprünglich aus Südamerika und ursprünglich wurde sie nach Europa eingeführt, nicht zum Essen, sondern für andere Zwecke. Und du sollst jetzt sagen, was denn der ursprüngliche Zweck gewesen ist. Also, als die Kartoffel nach Europa kam, ging es da A, um die Schönheit, weil den Adeligen bei Hofe die Kartoffelblüten so gut gefallen haben, ging es B, um medizinische Zwecke, weil das mit dem Kochen hatte man zwar noch nicht ausprobiert, aber man dachte, wenn man sich so kleine Kartoffelraspeln ins Essen reinreibt, dann fördert das die Verdauung. Oder ging es C, um einen Rohstoff, weil man sich gedacht hat, aus der Stärke kann man einen ganz hervorragenden Kleber machen, den man zum Beispiel für den Buchdruck brauchen kann.
Ich schwanke zwischen B und C. A würde ich ausschließen, weil ich denke, das mit der Schönheit, das ist zu banal. Also ich entscheide mich für C, die Geschichte mit dem Kleber.
Gut, dann war das schon wieder falsch, sorry. es geht Tatsächlich aber richtig. Es ging tatsächlich um die Schönheit.
Das gibt's auch gar nicht.
Kartoffeln standen am Anfang in Europa immer nur in irgendwelchen Lustgärten rum. Und es gibt eine echt coole Geschichte von Marie Antoinette. Das war die Frau von Ludwig dem 16. in Frankreich. Das war die, die gehasst worden ist für den angeblichen Spruch, wenn das Volk kein Brot hat, dann sollen sie doch einfach Kuchen essen.
Ja, genau.
Und die ist immer bei irgendwelchen Bällen bei Hof mit einer Kartoffelblüte im Haar rumgelaufen.
Martin, es ist toll, dass wir das Quiz gespielt haben, aber ich bin auch ein bisschen frustriert jetzt so kurz vor Weihnachten. Das kannst du schon verstehen. Ne? Bin ich wirklich so dumm? Aber es waren auch schwierige Fragen. Sag, dass es schwierig
war. Es waren schwierige Fragen. Ja. Du solltest ja auch ein bisschen was lernen.
So siehst du mal. Und ihr habt jetzt hoffentlich auch was dazu gelernt und könnt das Angeberwissen schön mitnehmen, wenn ihr zusammen mit den anderen am Tisch sitzt und Kartoffelsalat mit Würstchen esst. Guten Appetit jetzt schon mal. Und danke an dich, Martin, fürs sensationelle große Kartoffelquiz hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist fast Weihnachten. Es ist Lockdown. Das bedeutet für die meisten nur enge Kontakte, nur die Familie sehen. Das eigene Zuhause kann für manche gerade in dieser Zeit zu einem sehr gefährlichen Ort werden oder ist es vielleicht schon. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey rechnet wegen des Lockdowns mit einem Anstieg der häuslichen Gewalt gegen Frauen. Großes Problem dabei, das Thema ist immer noch so schambesetzt, dass viele nicht darüber sprechen wollen.
Wir wissen, dass 75-80% der Betroffenen sich keine Hilfe holen. Das heißt also, das, was wir im Hellfeld sehen, ist noch mal deutlich weniger als das, was wir im Dunkelfeld vermuten.
Wenn ihr Gewalt gegen Frauen mitbekommt oder die Vermutung habt, eine Frau in eurem Umfeld, in der Nachbarschaft könnte betroffen sein, wie könnt ihr reagieren? Wie könnt ihr helfen? Ilka Knigger aus dem Nova-Team, gibt es aktuelle Zahlen dazu, wie groß das Problem während der Pandemie geworden ist? Also was man ja weiß, ist, dass es mehr Anrufe gegeben hat bei den Hilfetelefonen.
Ja, während des ersten Lockdowns ist die Zahl der Anrufe beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen um ungefähr 25% hochgegangen im Vergleich zu 2019. Das hat Franziska Giffey den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor kurzem gesagt. Und dazu hat sie noch von einer auffälligen Zunahme an den Osterfeiertagen gesprochen und befürchtet, dass es so eine Zunahme auch an den Weihnachtsfeiertagen wieder geben könnte. Und zwar eine noch höhere, als es an den Weihnachtsfeiertagen regelmäßig sowieso schon gibt. Also da werden Frauen auch ohne Pandemie jedes Jahr häufiger geschlagen oder anderer Gewalt ausgesetzt. Aber nochmal speziell zum Lockdown. Die TU München, die hat eine repräsentative Befragung gemacht zu häuslicher Gewalt in der Zeit der Pandemie. Und die hat gezeigt, dass etwa 3% der Frauen in Deutschland in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen im Frühjahr Opfer von körperlicher Gewalt wurden. 3,6% wurden vom Partner vergewaltigt. Und waren die Frauen in Quarantäne oder hatte die Familie finanzielle Sorgen, dann lagen die Zahlen höher und nur wenige Frauen nutzen Hilfsangebote.
Was kann ich denn machen, wenn ich in den Weihnachtsfeiertagen was höre aus der Nachbarwohnung? Vielleicht, weiß ich nicht, schreien, einen richtig lauten Streit, das klingt alles sehr aggressiv und ich vermute, da stimmt irgendwas nicht. Wie verhalte ich mich richtig? Kann man sich da richtig oder falsch verhalten?
Einschreiten ist auf jeden Fall immer richtig, lieber zu viel als zu wenig, sagt Sabine Stövesand, die ist Professorin für soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Das Wie ist aber wichtig, sagt sie. Stövesand sagt, rübergehen, also zu den Nachbarn und klopfen, aber nicht sagen, hi, ich habe das Gefühl, du erfährst hier Gewalt. Die meisten geben das nämlich nicht so gerne zu, sagt sie. Die könnten durch diese Situation überfordert sein. Was sie empfiehlt, lieber irgendeinen Vorwand einfallen lassen. Zum Beispiel, hallo, ich wollte backen, ich habe aber kein Mehl mehr da, kannst du mir was leihen? Oder ich habe kein Geschenkpapier. Oder könnte ich vielleicht ein Handykabel von dir leihen? Ich finde meins nicht. Sowas, das sagt Sabine Stövesand.
Also dann bringen Sie sich nicht in Gefahr, denn das ist die Sorge vieler Menschen, dass Sie dann ins Visier geraten, sondern dann unterbrechen Sie die Situation und das ist schon mal ganz wichtig.
Und natürlich kann und sollte man auch die Polizei rufen, aber es dauert ja auch, bis die dann ankommt und in der Zwischenzeit hilft eben Einschreiten.
Was ist denn mit Situationen, in denen man sich nicht so ganz sicher ist? Also keine Ahnung, mal als Beispiel, eine Freundin hat blaue Flecken oder die kapselt sich ab, ich erreiche die nicht mehr so richtig. Und ich vermute, da steckt was dahinter, aber ich kann es eben nicht ganz sicher sagen.
Ja, wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, Gewalt ist eben nicht nur körperliche Gewalt. Also auch wenn der Partner die Freundin abschottet von sozialen Kontakten oder sie manipuliert, dann ist das Gewalt. Und das geht eben bis zur totalen Isolation oder auch Beherrschung. Die Psychotherapeutin Bärbel Wadetzki, die hat das im Nova-Interview so beschrieben.
Das sind oftmals Paare, die leben ganz für sich alleine, damit ja kein Außenstehender sieht, was da läuft.
Und wenn man so etwas bemerkt, dann kann man eben auch als Freund, als Freundin das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen anrufen.
Wie helfen die denn dann?
Ja, die beraten, geben Tipps, wie man zum Beispiel vorgehen kann. Eine Sprecherin des Hilfetelefons, die hat mir heute gesagt, es gibt eben keine pauschalen Lösungen, wie man Betroffenen helfen kann. Und genau deshalb kann man dort am Telefon oder auch per Chat mit einer Beraterin die Situation, die man beobachtet hat, durchgehen. Man kann eben genau beschreiben, welche Vermutungen man da hat und besprechen, wie man dann damit umgehen kann, wie man der betroffenen Person vielleicht helfen kann. Das geht alles anonym und unverbindlich. Und wenn man andere auf dieses Angebot aufmerksam machen will, vielleicht die Person, die betroffen ist. Dann gibt es von der Beratung so kleine Infokärtchen, die kann man zum Beispiel einfach mal in den Briefkasten schmeißen oder anderweitig weitergeben und dann wissen die Frauen zumindest, Hilfe gibt's.
Wenn ihr davon betroffen seid, von Gewalt oder vielleicht die Vermutung habt, dass es jemand in eurem Umfeld gibt, der davon betroffen sein könnte, dann könnt ihr euch an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wenden unter der 08000 116 016 08000 116 016 und auf hilfetelefon.de, da findet ihr auch einen Chat. Infos dazu von Ilka Knigge.
Deutschlandfunk Nova Update.
An oder mit Covid-19 sind in den letzten 24 Stunden 962 Menschen verstorben. Das sind die aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut heute. Fast 1000 Menschen. Das ist ein neuer Höchstwert. Welche Konsequenzen das hat, das merken im Moment einige BestatterInnen in Hanau, das ist in Hessen, und auch in Zittau, das ist in Sachsen. Da melden sich zum Beispiel die Krematorien und die sagen, bei uns wird der Platz knapp. Und in Hanau musste zum Beispiel ein Kühlcontainer aufgestellt werden, um Leichen zu lagern auf dem Friedhof. Den braucht man dort sonst nicht. Benjamin Wolf ist Bestatter aus Dresden und ich wollte von ihm wissen, wie die Lage aktuell für ihn ist, was er in den letzten Tagen oder eben auch Wochen erlebt hat. Herr Wolf, das, was man aus Hanau hört oder aus Zittau, das klingt ja schon dramatisch. Wie ist es in Ihrem Bestattungsinstitut in Dresden?
Also die Lage ist erschreckend, wie ich jetzt mal schon gesagt habe. Und ja, wir müssen einfach schauen, der Sache, dem Arbeitspensum Herr zu werden.
Was heißt denn erschreckend, wenn Sie das so formulieren? Was meinen Sie damit?
Erschreckend heißt, dass unheimlich oft wesentlich mehr, als wir das in unserem normalen Arbeitsalltag erleben, an Familien anrufen und uns mitteilen, dass in ihrem Kreis jemand verstorben ist. Ob nun mit Covid-19 oder nicht, aber zumindest erleben wir die extrem erhöhten Sterbezahlen und versuchen, den Menschen dann gerecht zu werden und kommen dabei an unsere Grenzen, sodass ich in letzter Zeit dann es manchmal erlebt habe, dass ich gar nicht die Zeit hatte, die Gespräche direkt zu führen, sondern dass ich die Familien bitten musste, dass wir unser Gespräch dann nochmal um einige Stunden verschieben, bis ich andere Arbeitsabläufe erstmal abgeschlossen hatte.
Okay, ich verstehe Sie also richtig. Das heißt, Sie merken das, also eine Zunahme eben an Menschen, die bestattet werden müssen, die Sie dann eben auch begleiten, die Angehörigen, die Hinterbliebenen. Können Sie es eigentlich auch in einer Zahl beziffern oder machen Sie das gar nicht?
Also ich tue mich da schwer, das in Zahlen konkret zu beziffern, weil ich jetzt im Moment tatsächlich noch nicht mal die Zeit hätte, eine Auswertung zu treffen vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Eher umgekehrt. Ich sitze am Tag mit den Familien zusammen. Ich kümmere mich am Tag um die Verstorbenen und in der Nacht kümmere ich mich um die Dokumente und die Papiere. Mhm. Also nicht zuletzt jetzt diese Woche war es auch so eine Situation, wo ich dann wirklich die Nacht durchgearbeitet habe und am nächsten Tag dann mich wieder den Angehörigen und den Verstorbenen zugewandt habe.
Das heißt, inwiefern haben sich Ihre Arbeitsbedingungen dann verändert in den letzten Wochen?
Auf vielschichtiger Ebene. Zum einen natürlich eben die Zeiten haben sich extrem verlängert und verändert. Zum anderen aber auch der Arbeitsaufwand. Also wenn wir in eine Pflegeeinrichtung gehen, dann erleben wir es so, dass wir in manchen oder in den meisten Fällen mehr Zeit damit aufwenden, unsere Schutzkleidung anzuziehen, unseren eigenen Gesundheitsschutz zu betreiben und das teilweise mehr Zeit in Anspruch nimmt, als dann eigentlich den oder die Verstorbene einzubetten und mitzunehmen. Ein weiterer Aspekt, der sich natürlich extrem verändert hat, ist der hohe Aufwand zur Beschaffung von Schutzmaterial, wo man immer wieder schauen muss, wer kann zu welchen Preisen liefern. Andersrum leider aber auch, was wir im Frühjahr schon sehr, sehr massiv erlebt haben, zu schauen, dass man nicht auf irgendwelche windischen Angebote reinfällt, die entweder exorbitant teuer sind oder gar nicht geliefert werden am Ende.
Klar, auch Sie müssen sich schützen in und während Ihrer Arbeit. Was sagen Sie denn, was ist anders im Vergleich zur ersten Corona-Welle im Frühjahr? Können Sie da einen Unterschied feststellen?
In der ersten Corona-Welle im Frühjahr haben wir es eigentlich alle, glaube ich, ganz gut überstanden gehabt. Also wir hatten in der ersten Corona-Welle, und da hatte ich von einigen Kollegen das ähnlich gehört, sogar einen Rückgang allgemein von Sterbefällen, was für mich so ein Stück damit zusammenhängt, dass natürlich auch in den Pflegeeinrichtungen weniger Besuche, also auch normale Covid-unabhängige Infektionen nicht hineingekommen sind. Es sind Operationen abgesagt worden, Krankenhausbehandlungen. Dadurch sind allgemein tatsächlich wesentlich weniger Menschen gestorben als ansonsten auch ohne Covid. Und jetzt erleben wir halt genau das Gegenteil.
Herr Wolf, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und wie sich eben die Situation für Sie unter Corona verändert hat, wie sie sich aktuell gestaltet. Benjamin Wolf ist Bestatter aus Dresden und ihr habt ihn gehört hier im Interview in Deutschlandfunk Nova im Update. Danke Ihnen, bleiben Sie gesund, Herr Wolf, und kommen Sie gut rüber ins neue Jahr.
Ihnen auch.
Vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jesus hat Geburtstag und du kriegst die Geschenke. Hat mal auf einem Jutebeutel gestanden, der am Schaufenster hing. Und ja, da ist wohl was dran, ne? Weihnachten und Geschenke kriegen wir irgendwie nicht mehr auseinander. Das 32. Paar Socken, Lichterketten, Tee, Parfum oder ein Hamster. Wir verschenken gerne Sachen, weil wir die anderen so gerne haben. Seid ihr euch ja sicher? Also kann es nicht auch eine egoistische Aktion sein, damit wir uns, ihr euch, besser fühlt vielleicht? Antworten gibt's jetzt von Janina Steinmetz, die ist Konsumentenpsychologin, forscht an der Cass Business School der University of London. Janina, ist Schenken eine Form von Nächstenliebe oder ist es egoistisch?
Das kann natürlich so ein bisschen beides sein. Also einerseits natürlich Nächstenliebe, wir freuen uns, anderen was Gutes zu tun. Aber andererseits als Schenkende haben wir auch manchmal gerade diesen Moment der Übergabe so ein bisschen im Kopf und stellen uns dann vor, wie der andere vielleicht große Augen hat und total überrascht ist und wir das Geschenk des Jahres jetzt aus dem Hut zaubern. Also es hat oft so ein bisschen beide Motivationen, genau.
Aber wäre es denn schlimm, wenn es egoistisch motiviert werde? Das klingt immer direkt so negativ, aber wäre das vielleicht auch okay zu sagen, naja, ich mache das schon auch, weil ich mich selbst so darüber freue?
Absolut, das kann total sein und das ist an sich überhaupt gar kein Problem. Das kann nur erklären, warum wir dann manchmal Sachen schenken oder geschenkt bekommen, die wir eigentlich gar nicht so unbedingt haben wollen, weil das, wenn es jetzt uns als Schenkenden hauptsächlich um diesen Moment der Übergabe geht, um was besonders Überraschendes, was besonders toll Aussehendes, dann führt es vielleicht dazu, dass wir Sachen schenken, die in dem Moment schön aussehen oder besonders überraschend sind, aber die vielleicht langfristig gar nicht so nützlich sind. Weil der Beschenkte hat natürlich nicht nur diesen Moment der Übergabe, sondern hat das Ding am Ende dann jahrelang
hat
zu Hause.
Hat dann auch noch das Geschenk, genau.
Genau, hat dann tatsächlich das Geschenk. Mhm. Und das ist vielleicht gar nicht so nützlich oder gar nicht das, was er jetzt unbedingt braucht. Und vielleicht ist das, was weniger toll aussieht oder überhaupt nicht überraschend ist, vielleicht das, womit man da langfristig am meisten anfangen kann. Und diese zwei Perspektiven können eben dazu führen, dass ich als Schenkender vielleicht auf ganz tolle, überraschende Sachen setze und der Beschenkte sich denkt, eigentlich wäre mir ein Toaster lieber gewesen.
Okay. Kann man es denn auch übertreiben und viel zu viel schenken oder viel zu teure Sachen verschenken?
Ja, absolut. Also man sagt durch das Geschenk natürlich auch was über die Beziehung Beziehung zu dem anderen. Wenn man vielleicht nur entfernte Bekannte ist oder auch als gute Freunde sich vielleicht immer nur eine Kleinigkeit schenkt und wenn dann plötzlich einer mit einem riesigen Geschenk ankommt, dann stellt es so ein bisschen die Beziehung irgendwie neu in Frage. Dann kommt so ein bisschen die Frage auf, okay, was ist jetzt der Grund für dieses große Geschenk? Muss ich mich reparieren? Menschen mögen überhaupt nicht, wenn so Ungleichheiten in Beziehungen bestehen, wenn der eine immer was ganz Großes schenkt und der andere vielleicht nur eine Kleinigkeit. Also das kommuniziert auch, dass sich vielleicht irgendwas geändert hat in der Beziehung oder dass man sich vielleicht über dem anderen stehen fühlt, weil man denkt, ich kann dem was viel Größeres schenken, als der mir zurückschenkt.
Das heißt, beim Geschenke machen auch immer noch mal so daran denken, so okay, was kann das eventuell beim Gegenüber auslösen im Sinne von, jetzt fühlt der sich oder die sich vielleicht auch verpflichtet, mir das nächste Mal entweder ein mindestens genauso großes oder teures Geschenk zu machen und vielleicht will der andere das gar nicht.
Ja, ganz genau. Das vergessen wir oft, wenn wir uns so auf uns selbst so ein bisschen konzentrieren.
Was ist denn eigentlich mit Gutscheinen, Janina? Also es heißt ja immer, oh Gott, Gutscheine verschenken. Wie unkreativ ist, also wie siehst denn du das? Hat der Gutschein zu Recht so einen schlechten Ruf?
Ich finde, der Gutschein kann eigentlich für den Beschenkten selbst gar nicht so schlecht sein. Das ist natürlich wieder das, dass dann in dem Moment der Übergabe das gar nicht so toll und glitzernd aussieht und vielleicht auch gar nicht überraschend ist. Aber dann im Laufe des Jahres, wenn man den tatsächlich benutzt und aus seinem Portemonnaie zieht, dann kann das bei den Beschenkten tatsächlich doch viel Freude auslösen. Also ich würde den Gutschein nicht unterschätzen und ist natürlich jetzt auch einfach zu besorgen und Corona-sicher.
Es sei denn, es ist ein Gutschein für das 32. Paar Socken. Da würde ich mir dann doch auch Gedanken machen. Ansonsten finde ich Gutscheine auch völlig in Ordnung. Also lieber jemand schenkt einen Gutschein, bevor er sich gar keine Gedanken gemacht hat. Liebe Janina, danke dir fürs Erklären. Und also wünsche ich dir natürlich auch, habe ich heute allen anderen auch schon gewünscht. Hab schöne Feiertage, bleib schön gesund und vielleicht hören wir uns bald wieder hier in Deutschlandfunk Nova.
Danke ebenso.
Dankeschön. Janina Steinmetz ist Konsumentenpsychologin und wir haben darüber gesprochen, ob Verschenken auch ein bisschen egoistisch sein kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.